ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zur letzten Tagesthemensendung vor Weihnachten.
Einen schönen guten Abend.
Aber von wegen besinnliche Weihnachtszeit. Es gibt wohl kaum eine hektischere, intensivere und stressigere Zeit als diese für eine ganz bestimmte Berufsgruppe. Und zwar die der Paketlieferanten. Und damit ist nicht der Etatmäßige gemeint, sondern dessen inoffizielle Helferinnen und Helfer, egal für welchen Zustelldienst sie arbeiten. Die Zahl der Paketsendungen hierzulande nimmt in Zeiten von Onlinehandel ja das ganze Jahr über schon zu. Aber die Weihnachtszeit, das ist natürlich absolute Hochsaison. Unser Reporterteam hat sich kurz vor Heiligabend ein Bild davon in Berlin und Brandenburg gemacht.
Der Blick von Andrea Nims sagt alles. Noch mehr Pakete und es hört nicht auf.
Wir kriegen heute noch mehr. Das ist erstmal nur der Anfang. Das ist, womit wir morgens immer jeden Morgen beginnen.
Jedes einzelne Paket muss beschriftet, gescannt und einsortiert werden.
Oh, ich glaube, Kerstin, du musst mal kurz helfen.
Denn auch die Kundenschlange wird immer länger. Dabei ist der Laden eigentlich vor allem ein Schreibwarengeschäft in Berlin-Dahlem. Doch dafür bleibt kaum Zeit. Angesichts der Paketeflut und Platzprobleme gibt es auch. Mit diesen Mengen hat keiner gerechnet.
Ich musste gestern Pakete zurückgehen lassen. Die Pakete, die gestern Nachmittag gekommen sind, weil ich einfach voll bin. Also kein Platz. Und jetzt kommen Leute und wollen ihre Pakete abholen. Die Pakete sind nicht da. Müssen wir ihnen halt wirklich sagen, wir haben nur diesen kleinen Raum und müssten jetzt eigentlich jeden Tag hierher kommen, bis das Paket dann irgendwann hier eintrudelt.
Stress auch für die Paketboten. Der Potsdamer Max Böttche braucht rund 1,5 Stunden, bis der Wagen voll ist. Und auch hier werden es immer mehr Pakete und einige sind ganz schön schwer. Jedenfalls Hanteltraining braucht er derzeit nicht.
Also 500 Kilo bestimmt, garantiert. 500 Kilo kann das manchmal schon sein, also an Extremtagen.
70 Zusteller stehen hier in Potsdam bereit. Es gab bereits eine bundesweite Rekordmeldung. 13 Millionen Pakete an einem Tag, so viel wie noch nie. Wenn es endlich losgeht, dann kreisen schon die Gedanken. Wo kann man stehen?
Parkplätze sind das größte Problem. Also das Riesending irgendwo immer hinstellen, ist eher die Sache. Und es bleibt nichts anderes aus, als irgendwie in meiner zweiten Reihe stehen.
Weiter geht es mit der Sackkarre. Max Böttche ist in Potsdams Hauptgeschäftsstraße unterwegs. Auch die Läden bestellen eine Menge. Das Angenehme, er weiß, jemand ist da und nimmt die Ladung entgegen.
Da gehst du schnell rein zur Kasse, abgeben und wieder raus. Aber wenn dann doch mal bei Oma Erna klingelst, kannst du auch mal kurz noch einen Plausch halten, ne?
Wenn Oma Erna denn da ist. Aber oft genug ist ja keiner da. Wer sich dann gut auskennt in der Umgebung, der kennt auch die Schlupflöcher.
In diesem Fall kann ich Trick 17 anwenden und kann durch einen Schuhladen nach oben laufen.
Es gibt einen Ablagerort.
Hier, die Kunden haben zum Glück einen Ablagerort. Ja, da kann ich dann das vor die Tür legen.
Jedenfalls gerade in der Weihnachtszeit am Feierabend, da merkt Max Böttche schon, dass er geschafft ist.
Du kommst nach Hause und bist dann erstmal geplättet und brauchst dann eine Stunde, um die erstmal wieder zu sammeln. Und dann, also wann ist es auch schon wieder dunkel und dann gehst du bald ins Bett und dann nächsten Tag geht's weiter.
Andrea Nims packt und räumt mit ihrer Kollegin. Sie kann nicht fassen, wie viel und vor allem, was so bestellt wird.
Handtücher, Socken hatten wir schon, Toilettenpapier, ganz wichtig.
Sie lacht, aber eigentlich hat sie keine Lust mehr. Sie bekommt 60 Cent pro Paket. Zu wenig bei dem Stress. Es sind konkrete Überlegungen. Vielleicht zurück zum reinen Schreibwarenladen. Außerdem, es gibt noch anderes im Leben.
Hektisch dürfte es so kurz vor Weihnachten auch im dänischen Außenministerium geworden sein. Denn nachdem US-Präsident Donald Trump nun schon länger nichts mehr diesbezüglich gesagt hatte, bekräftigte er gestern bei einer Pressekonferenz auf einmal erneut, die größte Insel der Welt, Grönland, wo sein Land ja schon eine Militärbasis betreibt, müsse zu den USA gehören. Dabei wird Grönland zwar weitgehend autonom regiert, gehört aber zum Königreich Dänemark. Sie ist reich an Bodenschätzen, aber wegen ihrer Lage zwischen den USA und Russland hat die Insel auch eine militärische und sicherheitspolitische Bedeutung. Damit zumindest begründete Trump seine Besitzansprüche, die in Dänemark empört zurückgewiesen werden. Was steckt hinter Trumps erneutem Vorstoß? Aus Washington, Sarah Schmidt.
Golden ist nicht nur das Ambiente in Florida, vor dem der US-Präsident Entwürfe seiner neuen Kriegsschiffe vorstellt. Wow, schön, bestaunt er diesen Entwurf. Goldene Flotte, so soll die Marine in Zukunft heißen, wenn es nach Trump geht. Und die neue Schiffsklasse, die er vorstellt, so wie er selbst, Trump. Frieden durch Stärke, das Motto der US-Außenpolitik im Kalten Krieg und heute. Auch deshalb greift Trump erneut nach diesem Idyll, Grönland. Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. Wenn man sich die Küste Grönlands ansieht, sind dort überall russische und chinesische Schiffe. Wir brauchen Grönland für unsere Sicherheit. Wir müssen es haben. Er soll sich darum kümmern. Jeff Landry, Gouverneur von Louisiana, Trump-Verbündeter und jetzt auch zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Wir werden uns nur nett mit den Leuten in Grönland unterhalten. Sie leben in der westlichen Hemisphäre, was zur Monroe-Doktrin passt. Und wir bringen ihnen unser Cajun-Essen mit. Mit der Monroe-Doktrin spielt er auf eine mehr als 200 Jahre alte außenpolitische Strategie der USA an. Alles in der direkten Nachbarschaft der Vereinigten Staaten kontrollieren zu wollen. Für Trump gehört dazu auch Grönland. Bodenschätze und ihre Lage machen die Insel attraktiv. Grönland gehört zu Dänemark, ist aber weitgehend unabhängig. Dass Trump erneut alleinigen Anspruch erhebt, sorgt in Europa für Entrüstung.
Es ist die nächste Eskalationsstufe und wir müssen sie ernst nehmen. Deshalb haben wir den Botschafter einbestellt, um eine klare rote Linie zu ziehen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump nach Grönland greift. In seiner ersten Amtszeit wollte er es kaufen. Die Planung rund um einen Grönlandbesuch seines Vizepräsidenten Vance verursachte im März einen Eklat. Dieses Jahr schloss Trump auch einen Militäreinsatz nicht aus. America First, dem folgt die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA. Es ist neben Frieden durch Stärke der zweite Leitsatz der US-Außenpolitik. Die Ankündigung neuer Kriegsschiffe und der Griff nach Grönland erscheinen nach dieser Logik nur folgerichtig.
Ja, und dazu jetzt die Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel. Gudrun, US-Präsident Trump sagt, die USA müssten Grönland haben. Redet er da nur drüber oder geht er das auch wirklich ernsthaft an?
Ja, beides. Bei der Frage, er redet drüber, muss man immer schauen, wer ist denn, wen adressiert er denn damit? Und das sind ja nicht die Europäer, denen er da Angst machen will, sondern das sind ja vor allem seine Wähler hier in den Vereinigten Staaten. Und das Ziel ist natürlich große Effekthascherei. Er möchte dominant und stark rüberkommen und sagen und zeigen, er hat die Situation im Griff und sagt jetzt für unsere nationale Sicherheit, und die steht an erster Stelle hier, da brauchen wir Grönland. Aber er tut tatsächlich auch Dinge, also dass er gesagt hat, er möchte Grönland kaufen. Das war ja schon in seiner ersten Amtszeit so. Wir erinnern uns, die Vereinigten Staaten haben vor ungefähr 150 Jahren auch Alaska gekauft, damals von Russland. Also es ist nicht so, dass er das für ausgeschlossen hält. Mittlerweile ist er ja sogar dazu übergegangen zu sagen, er will es einfach haben und er schließt sowohl militärischen als auch wirtschaftlichen Druck nicht aus. Das haben wir ganz konkret am vergangenen Montag gesehen. Da wurden 5 Pachtverträge für große Offshore-Windparks quasi gecancelt und 2 davon sind von einem dänischen Staatsunternehmen entwickelt worden. Das heißt, wir sehen, dass da jetzt auch wirtschaftlicher Druck gemacht wird. All das, um eben zum Ziel zu kommen. Wie das allerdings aussehen soll, ist vollkommen unklar. Es gibt keinen Fahrplan, es gibt keinen Zeitplan. Und es ist auch nach wie vor sehr unrealistisch, denn Dänemark ist ja auch ein NATO-Mitglied.
Genau das richtige Stichwort, denn wenn es Trump um Sicherheit geht und Dänemark NATO-Mitglied ist, dann, es gab ja auch schon vorher US-Militärstützpunkte im Kalten Krieg und auch viel mehr als bislang, warum geht er da nicht den Weg der Zusammenarbeit, stattdessen jetzt diese Konfrontation?
Donald Trump ist kein Teamplayer, das zeigt sich immer wieder. Er ist kein großer Freund von multinationalen Bündnissen, überhaupt von Partnerschaften. Er sagt auch immer wieder, ich mag sie zwar alle, aber sie sind nicht meine Freunde mit Blick auf andere Staats- und Regierungschefs. Und es geht darum zu sagen, die US-Außenpolitik, da geht es um America First. Das bedeutet, es hilft alles, was Amerika sicherer, stärker und wohlhabender macht. Und im Fall von Grönland geht es da sicherlich zum einen um Bodenschätze, die bislang China ja hat, aber die in Grönland auch vorhanden sind und noch abgebaut werden könnten. Und zum anderen geht es auch um natürlich Handelswege. Wenn die Beringstraße irgendwann eisfrei wäre, könnte man von China nach Europa 10 Tage kürzer unterwegs sein, als man das jetzt durch den Suezkanal ist. Also das ist ein wichtiger Handelsweg. Auch darauf will er sicherlich Zugriff haben.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Zu einer anderen Hauptstadt, Teheran, die Hauptstadt des Iran und damit eines Landes, das lange vielen Menschen aus Afghanistan Schutz bot vor Verfolgung in ihrer Heimat. Nach UN-Angaben leben aktuell rund 3,5 Millionen Afghaninnen und Afghanen im Nachbarland Iran. Andere Schätzungen gehen sogar von doppelt so vielen aus. Seit gut einem Jahr allerdings steigt der politische Druck auf sie massiv, das Land wieder zu verlassen. Die Regierung in Teheran gibt die schlechte Wirtschaftslage und Sicherheitsbedenken als Hauptgrund an. Innerhalb eines Jahres sind bereits knapp 2 Millionen zurück nach Afghanistan gekehrt. Einige freiwillig, andere gezwungenermaßen. Und Hunderttausende weitere sollen folgen. Katharina Willinger.
Für diese afghanische Frau und ihre kleine Tochter sind es die letzten Stunden auf iranischem Boden. Zusammen mit anderen warten sie in einem Abschiebelager an der Grenze zu Afghanistan auf letzte Unterlagen. Offiziell ist ihre Rückkehr freiwillig, doch hört man sich ihre Geschichte an, ist sie das nicht wirklich. Mein ältester Sohn wurde während der Arbeit verhaftet. Für mich war klar, wir können nicht mehr hierbleiben. Denn der 20-Jährige sei direkt abgeschoben worden. Nun will sie mit ihrer Tochter hinterher. Seit März sind laut iranischem Innenministerium allein über den Grenzübergang Milak rund 500.000 Menschen nach Afghanistan zurückgekehrt. Etwa die Hälfte gegen ihren Willen. Wer freiwillig geht, hält die Lebensbedingungen im Iran oft nicht mehr aus. Da die meisten Afghanen nicht anerkannt werden, fehlen ihnen grundlegende Rechte. Afghanische Kinder dürfen nicht auf iranische Schulen gehen. Das gesamte Alltagsleben ist eingeschränkt. Wir können nicht mal eine SIM-Karte kaufen. Wir dürfen die Stadt, in der wir leben, nicht einfach verlassen. Wir dürfen kein Geld wechseln. Wir können kein Busticket kaufen. Die meisten Afghanen leben in der Hauptstadt Teheran. Viele führen dort ein Leben im Schatten der iranischen Gesellschaft. Wir treffen Obeid, 30 Jahre. Er hat gültige Papiere und trotzdem lebt er in Angst, erzählt er. Erst kürzlich sei er von der Polizei über Stunden festgehalten worden. Ich gehe nur zum Arbeiten aus dem Haus, fahre mit dem Taxi und damit auch direkt zurück zu meiner Unterkunft. Denn es kann sein, dass sie mich irgendwo festnehmen und meine Dokumente zerreißen. Und dann war's das. Die Wirtschaftskrise und auch der Krieg zwischen Iran und Israel im Juni haben den Druck auf die Afghanen im Land zusätzlich verstärkt. Auch innerhalb der iranischen Gesellschaft gäbe es laut Experten immer mehr Vorbehalte. Die Menschen denken so, ein afghanisches Kind könnte meinem Kind irgendwo den Platz wegnehmen. Oder die Schlange für Brot oder vor Krankenhäusern sei durch die Afghanen noch länger geworden. Zurück an der Grenze. Ein Minibus bringt die Gruppe nun auf die afghanische Seite. Unter den Taliban wird das Leben für die meisten von ihnen wohl noch schwieriger werden. Auch deshalb versuchen nicht wenige Afghanen irgendwann das Land erneut zu verlassen.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Julia, mit dir.
Erstmals seit Ende des Bürgerkrieges in Syrien hat Deutschland wieder einen verurteilten Straftäter dorthin abgeschoben. Laut Bundesinnenministerium wurde der Mann den Behörden in Damaskus übergeben. Er saß wegen besonders schweren Raubes, Körperverletzung und Erpressung in Haft. Mit der syrischen Regierung habe man vereinbart, dass Rückführungen von Straftätern und Gefährdern künftig regelmäßig stattfinden können. Die EU-Kommission erlaubt mehr staatliche Beihilfen für energieintensive Industrien. Dadurch kann der Strompreis stärker subventioniert werden, der durch die Abgabe auf das Treibhausgas CO2 steigt. Diese Regelung kam schon bisher den Stahlkonzernen und der Chemieindustrie zugute. Jetzt wird sie auch auf Hersteller von Keramik, Glas und Batterien ausgeweitet. Bundesfinanzminister Klingbeil begrüßte die neue Leitlinie aus Brüssel. Die schwarz-rote Regierungskoalition will Videoüberwachung in Schlachthöfen ab einer bestimmten Betriebsgröße zur Pflicht machen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf kündigte Landwirtschaftsminister Rainer im Gespräch mit der Rheinischen Post an. Aus Sicht des CSU-Politikers könne die Videoüberwachung zum Qualitätsmerkmal für die Schlachtbetriebe werden, das bei der Aufdeckung von Verstößen helfen könne. Tierschützer kritisieren, dass kleinere Betriebe von der künftigen Pflicht ausgenommen werden sollen. Das sei inkonsequent. Frankreich hat am Abend ein Notgesetz verabschiedet, um die Handlungsfähigkeit des Staates im Januar zu sichern. Hintergrund ist, dass sich das Parlament bislang nicht auf einen regulären Haushalt für das kommende Jahr einigen konnte. Die vom Unterhaus und Senat beschlossene Übergangsregelung ermöglicht es dem hochverschuldeten Land, den Staat grundlegend zu finanzieren. Verhandlungen über einen Haushaltskompromiss waren am Freitag gescheitert. In London ist die schwedische Aktivistin Greta Thunberg kurzzeitig festgenommen worden. Bei einer Demonstration zeigte sie ihre Solidarität mit inhaftierten Mitgliedern der verbotenen Organisation Palestine Action. Großbritannien hatte die Gruppierung im Sommer nach mehreren Sabotageakten als Terrororganisation eingestuft. So waren Aktivisten auf einem Luftwaffenstützpunkt eingedrungen und hatten Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht.
Gestatten? Werner, ein aufgewecktes Kerlchen aus dem hohen Norden auf seinem Chopper. Aber auch weit über die Grenzen seiner plattdeutschen Heimat hinaus wurde die Figur in den 80er und 90er Jahren bekannt. Durch die Comics, durch mehrere Filme und durch die Band, die den Titelsong seines ersten Leinwandabenteuers beisteuerte. Beinhard von Torfrock. Ein Song, der alles andere als torfig daherkommt und damals sogar 5 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Charts lag. Besinnlich klingen die Torfrocker meist nicht gerade, haben aber dennoch eine Weihnachtstradition begründet. Seit 34 Jahren touren die Norddeutschen mit ihrer Bagaluten-Wienacht durchs Land. Und für die Fans gehört es mittlerweile dazu wie Plätzchen und Päckchen unterm Baum. Christiane von Postel war beim Gig in Brunsbüttel dabei.
Beinhard den Rocker, Beinhard den Schopper, Beinhard den Flaschbier. Beinhard geht das ab hier.
Es ist eine Bombenstimmung.
Hörst du die Musik auch zu Hause?
Ja, klar. Na los!
Und wie ist mit Vater?
Ja, der, von mir hat er das.
Treffen uns immer hier. Freunde aus Berlin kommen, Freunde aus Dresden kommen und wir treffen uns alle hier und feiern hier Weihnachten.
Gegründet haben sie sich 1977. Allerdings ist nur noch Sänger und Flötist Klaus Büchner von damals mit dabei und mit fast 78 Jahren der älteste der Boyband.
Ich gehe zweimal täglich mit dem Hund.
So.
Und denk oft nach auf der Couch.
Die letzten 3 Jahre wird er auch von Jahr zu Jahr fitter. Ne?
Ja.
Das ist echt abgefahren, ja. Das ist abgefahren.
Also. Das nervt schon fast.
Mit uns kann das nichts zu tun haben.
Es tut mir jetzt leid.
Mir tut alles weh und er.
Seit 34 Jahren gibt es die Bagaluten-Wienacht, Weihnachten für lebenslustige Chaoten, eine Mischung aus Rock und weihnachtlicher Stimmung. Und sie ist wie jedes Jahr ausverkauft. Aber womit erklären Sie sich den Kult um das Event quer durch alle Generationen?
Das sind eindeutig die tollen Songs, die guten Melodien, die tollen Texte von damals. Das ist Klaus' unschlagbarer Humor. Loben mag's ja gar nicht so, aber... Und so eine schöne Prise Anarchie, also ich glaube, das ist selten geworden.
Ein paar Lieder sind komplett auf Platt, fast alle klingen typisch norddeutsch. Fans aus Süddeutschland sind eher selten.
Da hatte man dann so ein bisschen so den Exotenstatus da unten eher. So war man halt so mit diesem norddeutschen Slang und mit diesen norddeutschen Bildern. Ich glaube, die Norddeutschen und auch wir als Torfrock fühlen uns hier oben mit den Norddeutschen zusammen auch schon so am wohlsten. Das ist ein konkurrenzloses Produkt. Also es ist einfach, und es ist gut, es macht Spaß.
Das ist ein Stück Heimat und ist Kult.
Für mich ist das so ein Familienereignis, weil ich bin mit der Musik groß geworden.
Und darauf setzen sie bei Torfrock, denn sie wollen noch viele weitere Bagaluten-Weihnachten folgen lassen.
Und wir lassen die irdischen Töne jetzt mal hinter uns und schauen auf Faszinierendes am Himmel. Polarlichter, die, auch wenn sie so heißen, nicht nur in Polarnähe zu sehen sind, sondern auch bei uns in Deutschland. Wie hier vor knapp 2 Wochen nahe Dagebüll an der Westküste Schleswig-Holsteins. Möglich machen die Farbspektakel kleine geladene Teilchen, die bei Eruptionen von der Sonne ausgestoßen werden und dann im Magnetfeld der Erde unter besonderen Umständen eben so zum Leuchten kommen. In Nordfriesland war das in diesem Jahr schon öfter zu beobachten und nun auch in Baden-Württembergs Hauptstadt Stuttgart. Scheinbar. Fabian Siegel und Paul Jens.
Aufregung gestern Abend in Stuttgart.
Polarlichter.
Oder?
So ein flacher, pinker, lila Wolkendecke.
Polarlichter über Stuttgart. So kurz vor Weihnachten, da springen natürlich auch sofort die Nachrichten auf.
In Stuttgart konnte man in der Nacht ein seltenes Naturphänomen beobachten.
Dort waren lilafarbene Polarlichter zu sehen.
Blöd nur, wenn man mal mit Aufnahmen von echten Polarlichtern vergleicht, dann wirkt das Stuttgarter Polarlicht doch irgendwie anders.
Es war ziemlich bewölkt, deswegen halte ich das für unwahrscheinlich.
Stimmt, war nämlich auch gar kein Polarlicht, sondern das Stadion des VfB Stuttgart. Der beleuchtet nachts seinen Rasen mit Speziallicht, damit der im Winter besser wächst.
Nein, echt? Das sieht cool aus.
Gut, hätte man wissen können, zumindest wenn man sich mit dem sogenannten KP-Index auskennt. Der gibt an, wie stark Sonnenstürme gerade toben, Grundvoraussetzung für Polarlichter.
Ist er größer als 6, kann man in Süddeutschland auch Polarlichter beobachten. In Stuttgart war er aber nicht über 5 am Nachmittag und abends um 4. Das heißt, es war zu niedrig und entsprechend hätte man wissen können, dass das Lichtereignis in Stuttgart nicht von einem Polarlicht stammen konnte.
Irgendwie schade, oder?
Ich habe die echten Polarlichter noch nicht gesehen, aber es wäre ja nett, wenn wir welche in Stuttgart hätten. Das wäre eine Attraktion.
Vor allem so kurz vor Weihnachten.
Ja, und das so kurz vor Weihnachten, der Schnee leise rieselt und still und starr der See ruht, das konnten wir zuletzt immer nur besingen und nicht erleben. Aber dieses Jahr, Claudia, was geht da?
Ja, für einige passt das. Das letzte Mal gab es ja flächendeckend Schnee 2010, ist schon eine Ecke her. Und morgen wird es zumindest im Süden Deutschlands Schnee geben. Also weiße Weihnacht, zumindest an weißen Heiligabend. Was braucht es dazu? Kalte Luft, die kriegen wir. Mit einem Hochdruckgebiet kommt eiskalte, aber auch sehr trockene Luft aus Osten. Also fehlt natürlich noch der Niederschlag. Den gibt es im Süden durch dieses Tiefdruckgebiet hier im Mittelmeerraum. Das heißt, Bayern und auch Baden-Württemberg bekommen Schnee. Direkt im Alpenvorland, Stuttgart wird so die Grenze sein. Schwäbische Alb, Schwarzwald, überall da wird es dann morgen Abend zumindest mal vorübergehend weiß sein. Aber es wird halt auch eisekalt bei uns. Jetzt in der Nacht beginnt es bereits erst einmal mit zum Teil gefrierendem Sprühregen. Der geht dann rasch in Schnee über, kann aber vorübergehend wirklich gefährlich glatt sein. Auch morgen noch leichter Schneefall. Sonst lockert es von Nordwesten her mehr und mehr auf. Da macht sich die trockene Luft bemerkbar. Das heißt, es ist kalt, aber auch zunehmend sonnig im Laufe des Tages. Und gegen Abend lässt dann auch der Schneefall im äußersten Süden, also im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, nach. Es wird kalt sein morgen früh. Die Temperaturen gehen zurück auf 3 bis -5 Grad. In den höheren Lagen in den Alpentälern. Die Nächte danach werden noch eisiger. Deswegen jetzt hier mal die Nacht zu Donnerstag früh. -4 bis -6 Grad im Norden nach Osten hin. Also Lausitz beispielsweise und auch Sachsen -7 bis -9. Über Schnee -1 bis -3 Grad. Nacht zu Freitag ähnlich kalt, ähnlich eisig. Auch -8 bis -10 Grad. Nach Norden hin -5 bis -7. Tagsüber dann nur knapp über 0. Nach Osten hin bleibt sogar bei Dauerfrost. Das sind die Höchstwerte von morgen Nachmittag. Die liegen meist nur so bei maximal -4 bis +3 Grad. Die nächsten Tage bringen viel Sonnenschein nach Nebelauflösung im Süden. Dazu aber Höchsttemperaturen von gerade mal -4 bis +1 Grad Donnerstag, maximal 4 Grad plus am Freitag. Aber wie gesagt, dazu wird es überall sonnig.
Immerhin, aber ziemlich kalt. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die letzten Tagesthemen vor Weihnachten. Im ersten geht es jetzt weiter mit einer Diva des deutschen Films.
Tja, und zwar eine Reportage über Hildegard Knef mit dem Titel »Ich will alles«.
Wir machen jetzt eine kleine Feiertagspause und sind dann am Sonnabend wieder für Sie da, dann mit Jesse Wellmer an dieser Stelle. Und damit im Namen des gesamten Teams der Tagesthemen wünschen wir Ihnen ein frohes, ein besinnliches Fest.
Tschüss und schöne Weihnachten.
Bleiben Sie zuversichtlich, gerade an Weihnachten.